befinden uns in einer Predigtreihe über den Propheten Elia. Heute ist das Thema, das dritte, tiefer Glaube. Gott will Wunder tun. Glaubt das noch jemand? Gott will Wunder tun. Sven, ist das ein Wunder gewesen, was da passiert ist? Ist das ein Wunder gewesen bei deinem Bruder? Gott hat Gebet erhört. Es ist wunderbar. Wir beschäftigen uns also diese Wochen mit einem Mann aus alter Zeit, der in ganz besonderer Weise Gott erlebt hat. Elia war ein Held, ein Prophet Gottes. Und wer die beiden ersten Predigten schon mithören konnte, der weiß, worum es geht. Aber für die, die nicht dabei sein konnten, eine kleine, kurze Zusammenfassung. Elia ist ein Prophet Gottes. Er hat den Auftrag, in einer gottlosen Zeit die Regierung seines Landes etwas zu sagen, was es bedeutet, Gottes Wege zu verlassen. Er prophezeit dann eine lange Dürre- und Hungerszeit, die erst aufhören wird, wenn er, Elia, es ankündigt. Und das nahmen ihm der damalige König Ahab und seine Frau Isebel sehr übel. Elia muss fliehen, verbringt eine lange Zeit in einem Versteck, an dem Bach Krit, und kommt dann in die kleine Stadt Zarpat zu einer Witwe, die ihn versorgt. 160 Kilometer Flucht durch dürres Land liegen hinter ihm. Und da ist er jetzt, in Zarpat, bei dieser Witwe. Als Leser könnte man an dieser Stelle sagen, es ist gut. Gönnen wir Elia doch eine Ruhepause. Hier kann er leben und warten, bis die Trockenzeit zu Ende ist und Gott ihn wieder losschickt. Aber Gott ist anders. Gott überrascht uns und er tut, was er will. Kennen wir das? Er hat so viele Möglichkeiten, zu uns zu sprechen. Und er tut es auch. Und er mutet uns auch Wege zu, die wir zunächst nicht verstehen. Kommt uns auch bekannt vor. Und da frage ich jetzt mal heute Morgen in diesem Gottesdienst zu euch, zu Ihnen hinein, warum sitzt ihr hier heute Morgen? Ich hoffe, es passiert das, was Gott immer wieder in unseren Gottesdiensten tun möchte, was er immer wieder schenkt, dass er uns anspricht durch sein Wort, ganz persönlich. Dass wir merken, das meint mich. Ich bin dran. Zurück zur Geschichte mit Elia. Hören wir, was er dort in Zarpat weiter erlebt. Das lesen wir im ersten Buch Könige, Kapitel 17, Vers 17 bis 24. Ich gehe ein bisschen zurück, dann können es auch die von oben mitlesen. Eines Tages wurde der Sohn der Witwe krank. Es ging ihm zusehends schlechter und schließlich starb er. Da schrie die Mutter Elia an: Was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Gottes? Ich weiß genau, du bist nur hierher gekommen, um Gott an all das Böse zu erinnern, was ich getan habe. Und zur Strafe ist mein Sohn jetzt tot. Gib mir den Jungen, erwiderte Elia nur, nahm das tote Kind vom Schoß der Mutter und trug es hinauf in die Dachkammer, wo er wohnte. Er legte den Jungen auf sein Bett und begann zu beten. Ach, Herr, mein Gott, warum tust du der Witwe, bei der ich zu Gast bin, so etwas an? Warum lässt du ihren Sohn sterben? Dann legte er sich dreimal auf das tote Kind und flehte dabei zum Herrn. Herr, mein Gott, ich bitte dich, erwecke diesen Jungen wieder zum Leben. Der Herr erhörte Elias Gebet und das Kind wurde lebendig. Elia brachte ihn wieder hinunter, gab ihn seiner Mutter zurück und sagte, dein Sohn lebt. Da antwortete die Frau Elia, jetzt bin ich ganz sicher, dass du ein Bote Gottes bist. Alles, was du im Auftrag des Herrn sagst, ist wahr. Lass mich nochmal beten. Vater, wir merken die Brisanz in deinem Wort. Wenn du sprichst, und danke, dass du jetzt sprichst und dein Wort lebendig machst. Dir wollen wir vertrauen und unser Herz hinhalten. Amen. Wann immer wir über Gott sprechen, müssen wir auch über Glauben sprechen. Glauben bedeutet, ich lasse mich auf Gott ein. Ich vertraue ihm und gebe ihm die Herrschaft über mein Leben. Und das hat tiefgreifende Konsequenzen, deshalb fordere ich in diesem Gottesdienst niemand auf, das einfach so leichtfertig zu tun. Wenn Menschen Gott begegnen wollen, müssen sie ihm glauben. Es gibt ein Kapitel im Neuen Testament, Hebräerbrief, Kapitel 11, das hohe Lied des Glaubens nennt man es auch. Da werden Beispiele genannt, was Gott tut, wenn Menschen ihm vertrauen. Da heißt es ab Vers 4, weil Henoch glaubte, musste er nicht sterben. Gott nahm ihn zu sich, er war plötzlich nicht mehr da. Was für ein Ding, ne? Auch Noah glaubte Gott und befolgte seine Anweisung. Er baute ein großes Schiff, obwohl von einer Gefahr weit und breit nichts zu sehen war. Deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Sein fester Glaube brachte Abraham dazu, Gott zu gehorchen. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er ohne zu zögern seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Auch Sarah, Abrahams Frau, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage, dass sie noch ein Kind bekommen würde, obwohl sie dafür schon viel zu alt war, wusste sie doch, dass Gott alle seine Zusagen einhält. Und viele Verse weiter, Vers 35 in diesem Kapitel, da steht noch etwas ganz Interessantes, sehr Aufschlussreiches. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück. Boah. Elia wird hier nicht ausdrücklich erwähnt, aber genau das hat er doch erlebt. Die ganze Liste im Hebräerbrief macht deutlich, Gott ist auf unmögliche Situationen spezialisiert. Er tut Wunder. Und dabei setzt er Menschen ein, die er auf geheimnisvolle Art und Weise an diesen Wundern beteiligt, gebraucht, einsetzt. Und er handelt durch Menschen, die ihm nachfolgen. Gehen wir nochmal zurück auf unseren eigentlichen Text. Kapitel 17, Vers 17. Eines Tages wurde der Sohn der Witwe krank. Es ging ihm zusehends schlechter und schließlich starb er. Da schrie die Mutter Elia an: Was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Gottes? Ich weiß genau, du bist nur hierher gekommen, um Gott an alles Böse zu erinnern, was ich getan habe. Und zur Strafe ist mein Sohn jetzt tot. Der Sohn der Gastgeberin stirbt und sie gibt Elia die Schuld daran. Eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen, was da passiert. In solchen Situationen sind wir schon schnell dabei, einen Schuldigen auszumachen, der für das ganze Elend verantwortlich ist. Wir suchen nach einem Grund, warum uns jetzt das passiert. Alles, was diese Frau bisher mit Elia erlebt hat, macht ihr ja deutlich, der Mann hat mit Gott zu tun. Er ist ein Heiliger. Die Vermehrung von Mehl und Öl in ihrem Haus. Aber genau das ist jetzt für sie eine Bedrohung. Er erinnert mich an die Schuld in meinem Leben, an unbezahlte Rechnungen und jetzt bin ich dran. Jetzt straft Gott mich. Ich weiß nicht, ob dir das auch bekannt vorkommt. Es gibt Augenblicke in unserem Leben, da scheint alles klar zu sein, aber wir werden uns nicht eines Tages, so mir nichts, dir nichts, aus der Verantwortung schleichen können. In besonders schweren Zeiten unseres Lebens stellen wir nicht nur die Frage, warum lässt Gott das zu? Wir fragen auch verunsichert, ist das jetzt die Strafe vielleicht für mein Fehlverhalten? Und genauso geht es der Frau mit Elia. Ich weiß genau, du bist nur hierher gekommen, um Gott an alles Böse zu erinnern, was ich getan habe. Und zur Strafe ist jetzt mein Sohn tot. Da steht sie, Tränen überströmt, mit ihrem toten Jungen auf dem Arm. Es zerreißt einem das Herz. Elia antwortet nicht. Er sagt keinen Ton. Er streckt nur seine Arme aus und sagt, gib ihn mir. Er nimmt das tote Kind, aber er sagt nichts. Es gibt Augenblicke, da gibt es nichts zu sagen. Kein Wort kann da trösten. Keine noch so liebevolle Bemerkung kann das Leid jetzt mindern. Es gibt keine Worte, die einer verwundeten Seele jetzt helfen können. Elia sagt kein Wort. Er ist in einer unmöglichen Situation. Er hat sich doch dieses Haus nicht rausgesucht. Dass er hier zur Untermiete wohnt, bei dieser Witwe, war nicht seine Idee, sondern eben Gottes Idee. Und jetzt das? Er bleibt ganz ruhig. In seinem Leben spürt man hier den Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Ein Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Er rechtfertigt sich nicht und er versucht auch nicht, Gott und sein Handeln zu erklären. Er reagiert mit stillem Mitgefühl. Er ist sanftmütig. Das ist schon stark, diese ruhige Art des Elia, diese Sanftmut. Jemand hat mal gesagt, Sanftmut ist das Wasserzeichen des Himmels. Wo sich einer in so einer Situation so ruhig, so liebevoll verhält, da ist der Geist Gottes am Werk. Elia ist so nah an Gott, ganz nah, beneidenswert nah. Er nimmt den toten Jungen schweigend und geht in die Dachkammer. Das ist sein Zimmer. Und hier redet er jeden Tag mit Gott. Das ist sein Ort zum stillen Rückzug. Hier findet man ihn auf seinen Knien. Hier ringt er um sein Volk Israel. Hier betet er für die Regierung. Hast du so einen Ort der Anbetung? Wann hast du das letzte Mal so die Nähe Gottes gesucht wie Elia jetzt? Wann hat das stattgefunden, dass du letztes Mal die Hände so ernsthaft gefaltet hast? Ich schaue gern Filme, aber einer der wertvollsten, die ich in letzter Zeit geschaut habe, ist ein frommer Film. Nicht ein Actionfilm. Ein frommer Film, der heißt War Room, Kriegsraum. Da wird die Situation einer älteren Dame geschildert, die in diesem Film zum Vorbild für eine jüngere Ehefrau wird, weil sie eine Kleiderkammer in ihrem Haus leergeräumt hat, um darin nur zu beten und zu kämpfen und zu ringen und Gott zu bitten, dass er Dinge verändert. Und wie die jüngere Ehefrau und Mutter langsam in diese Spur kommt, ihr nachfolgt und es auch tut und erlebt, wie Gott handelt und verändert. Hast du so einen Ort, wo du im Gebet ringst, wo du im Gebet vor Gott kommst? Mit allem, was dich belastet, welch ein Freund ist unser Jesus. Wir können nicht ermessen, was nicht geschieht, wenn wir nicht beten. Das ist das unschätzbare Privileg der Menschen, die Gott kennen. Sie dürfen beten und sie wissen um einen Vater im Himmel, der für sie sorgt. Kennst du diesen Gott? Hast du diesen Frieden? An wen wendest du dich, wenn Leid und Kummer wie eine Flutwelle über dir zusammenbrechen? Was tust du, wenn so eine Tragödie sich abspielt? Klagst du an? Machst du dir selber oder anderen Vorwürfe? Ziehst du dich zurück und leidest still vor dich hin? Elia kannte Gott. Kennst du ihn? Hier in der Gemeinde sind wir Christen, Kinder Gottes und können das glauben, was in der Bibel da alles ausgedrückt wird. In Psalm 91, da heißt es ab Vers 1, wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Der spricht zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Denn er wird dich vor allen Gefahren bewahren und dich in Todesnot beschützen. Er wird dich mit seinen Flügeln bedecken und du findest Zuflucht bei ihm. Seine Treue schützt dich wie ein großes Schild. Ihr habt auch meine Lesefehler mitgelesen, ne? Aber ihr habt es verstanden. Elia nimmt den Jungen und findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Er geht in sein Zimmer und legt dort den Jungen aufs Bett und dann betet er. Was betet er? Ach, Herr, mein Gott, warum tust du der Witwe, bei der ich zu Gast bin, so etwas an? Warum lässt du ihren Sohn sterben? Merken wir, was Elia hat gegenüber dieser Frau geschwiegen, aber gegenüber Gott, da redet er nicht. Da redet er, da bricht es aus ihm heraus. Ihm öffnet er sein Herz, macht aus seiner Not kein Geheimnis. Herr, mein Gott, warum? Was willst du ihr damit sagen? Ich bin doch hier, weil du das gewollt hast, dass ich hier bin. Elia ist ganz allein vor Gott, so wie du es auch immer wieder bist. Allein vor Gott, wenn du mit ihm reden willst. Ganz allein im Schatten des Allmächtigen, da ringt er mit ihm. Dann heißt es weiter in Vers 21, dann legte er sich dreimal auf das tote Kind und flehte dabei zum Herrn, Herr, mein Gott, ich bitte dich, erwecke diesen Jungen wieder zum Leben. An der Stelle müssen wir was festhalten, was klarstellen. Was Elia hier tut, hat es bis zu diesem Zeitpunkt in der Bibel nicht gegeben. Zumindest wird es uns nicht geschildert. Niemand kam bisher auf die Idee, Gott zu bitten, einen Toten wieder zum Leben aufzuerwecken. Es bleibt auch bei wenigen Berichten über Totenauferweckungen in der Bibel. Es ist auch heute nicht an der Tagesordnung, aber es ist immer wieder in der Geschichte der Kirche passiert. Gott kann. Elia kann hier auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen, weil er das schon 5-mal erlebt hat. Weiß er, was er zu tun hat. Er kann nicht sagen, Vater im Himmel, jetzt handle an diesem Kind so, wie du es bei XY schon getan hast. Das hat es bei ihm auch noch nicht gegeben. Elia ist mit Gott allein und muss jetzt herausbekommen, was Gott in dieser bestimmten Situation tun will. Das ist die Aufgabe eines Propheten, herausbekommen, was Gott jetzt oder nachher vorhat. Und nie lässt sich hier eine Situation so ganz mit der anderen vergleichen. Gott hat mit deinem Leben vielleicht einen ganz anderen Plan, aber er hat einen, und es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt, auf diesen Plan zu verfehlen und damit Gott zu verfehlen im Leben. Elia schlägt also nicht so ein Buch auf mit Präzedenzfällen. Das gibt es, wie gesagt, auch nicht. Er kann nur eins tun, sich jetzt in dieser unmöglichen Situation ganz in die Hand Gottes fallen lassen. Er sagt, hier bin ich, weil du das gewollt hast, Gott. Ist doch kein Zufall. Und du sorgst für mich, ich stehe unter deinem Schatten. Ich bitte dich, das Unmögliche zu tun. Erinnern wir uns, Gott ist auf unmögliche Situationen spezialisiert. Hören wir nochmal, was damals passiert ist. Vers 22 und 23. Der Herr erhörte Elias Gebet und das Kind wurde lebendig. Elia brachte ihn wieder hinunter, gab ihn seiner Mutter zurück und sagte, dein Sohn lebt. Es muss unbeschreiblich gewesen sein, was in dieser kleinen Kammer passiert ist. Der kleine Kerl atmet durch, Farbe kehrt in sein Gesicht zurück, er schlägt die Augen auf und Elia nimmt ihn auf den Arm und gibt ihn seiner Mutter zurück. Unglaublich, man kann es hier nicht fassen, aber es passiert. Und viele von uns wissen um solche heiligen Augenblicke, vielleicht nicht so spektakulär mit der Totenauferweckung. Ich erinnere daran, dass solch ein Wunder auch in der Bibel nicht an der Tagesordnung ist. Aber es gibt Momente, in denen wir Gottes Gegenwart in besonderer Weise erfahren. Ich glaube, viele von uns haben das zum Beispiel beim hörenden Gebet erfahren. Oder bei anderen Gelegenheiten, bei Bikers for Christ, bei den Pfadfindern. Augenblicke der Gegenwart Gottes, die unvergleichlich sind. Vergangenes Jahr sah ich einen Kinofilm zu einer wahren Geschichte. Ich habe es manchen erzählt. Captive hieß dieser Film. Da ging es um einen Mann, der angeklagt war wegen Vergewaltigung und Mord in Atlanta in den Vereinigten Staaten. Das sollte er jetzt dem Richter vorgeführt werden. Aber kurz vor dieser Vorführung konnte er einer Polizistin die Pistole entwenden und hat dann den Richter, eine Polizistin und zwei weitere Personen erschossen und ist geflohen. Es kam zur größten Fahndungsaktion aller Zeiten in Atlanta. Auf seiner Flucht nahm der Mörder eine Frau als Geisel und versteckte sich mit ihr in ihrer Wohnung. Die Frau redete mit ihm. Sie sagte ihm, vor einem Jahr ist mein Mann bei einer Messerstecherei ums Leben gekommen. Meine kleine Tochter, die ist in der Schule. Wenn sie mich jetzt umbringen, dann hat sie niemand mehr auf dieser Welt. Der Mörder ließ sich auf ein langes Gespräch ein. Die Frau fragte ihn, ob sie ihm was vorlesen dürfe. Jemand hat ihr ein Buch zugesteckt, das sie gar nicht haben wollte ursprünglich. Und dann las sie aus diesem christlichen Buch etwas vor, Leben mit Vision. Bekannt bei manchen von uns, die Andacht aus dem 33. Tag. Sie erzählte diesem Mann dann von Jesus, von Vergebung, selbst für einen Mann wie ihn. Der Mann ließ sie schließlich gehen, obwohl sie ihm sagte, wenn sie geht, wird sie die Polizei verständigen, dass er sich in ihrem Haus versteckt hält. Und sie konnte nach vielen Stunden die Wohnung verlassen. Der Mann ergab sich schließlich widerstandslos der Polizei und hatte zu ihr mehrfach vorher gesagt, "You are an angel." Sie sind ein Engel. Gott ist auf unmögliche Situationen spezialisiert. Er hat auch für dich einen Weg. Dir kann einfach nichts Besseres passieren, als diesem großen Gott dein Leben anzuvertrauen. Wir sollten auch beachten, Elia erweckt hier nicht den Eindruck, als wäre er der Macher. Er sagt nur, dein Sohn lebt. Fast beiläufig, ohne weiteren Kommentar, er richtet ihren Blick auf Gott. Und was sagt die Frau? In Vers 24 lesen wir, jetzt bin ich ganz sicher, dass du ein Bote Gottes bist. Alles, was du im Auftrag des Herrn sagst, ist wahr. Als die Frau begriffen hatte, dass ihr Sohn wirklich lebt, da sah sie nicht mehr auf Elia, sondern auf Gott. Und so muss das gehen auch hier heute in diesem Gottesdienst. Ich wünsche mir nicht, dass du nach Hause gehst und sagst, der Joachim Glöckler hat aber wieder ordentlich gepredigt heute. Ich wünsche mir, dass du nach Hause gehst und dir sagst, Gott hat mein Herz erreicht. Ich will mehr vertrauen. Ich will mehr glauben. Weil es sich lohnt, weil er wirklich da ist. Als die arme Frau ihren Jungen in die Arme schließt, ist Frieden im Haus, ein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Ich lade dich ein, heute Morgen diesen Frieden zu erfahren. Welche unmögliche Situation willst du Gott bringen? Was kannst du heute tun? Ich werde jetzt etwas tun, das haben wir gar nicht abgesprochen. Wir laden ja immer am Ende der Predigt auch zum Kirchenkaffee ein, einen Stock tiefer oder zum Gebet. Ich möchte jetzt einfach, dass wir nochmal das Lied hören von der CD, das wir am Anfang gehört haben, über Jesus. Und während dieses Lied läuft, möchte ich einfach einladen, wer so eine unmögliche Situation mit sich rumträgt, diese Situation heute Morgen ganz neu dem Vater im Himmel abzugeben, im Glauben und für sich einfach beten zu lassen. Du brauchst gar nicht selber viel reden. Ich möchte den Uli bitten, als mein Mitältesten hier auch vorne zu sein, die Freunde vom Gebetsteam heute. Aber wer mag, darf einfach kommen, während dieses Lied läuft. Und das kann jetzt starten.